Lieber Diago, lieber Noah, lieber Robin, ihr startet jetzt in einen neuen Abschnitt eures Lebens. Und ich fand es interessant, was ihr euch wünscht. Also, und ich habe dann so überlegt, was habe ich in eurem Alter gemacht? Technik und dem Hausmeister geholfen beim Kohlen reinschleppen und Holz hacken und solche Sachen. Also super, ihr habt also genau die richtige Richtung. Und seht ihr mal, was daraus geworden ist. Also ich darf sogar jetzt vor euch predigen. Ist das nicht stark? Ja. Als ich so alt war wie ihr, da dachte ich, Michael, du hast rote Haare, Sommersprossen, eine Brille, abstehende Ohren, Plattfüße, habe ich immer noch. Und ich war Spacke, ich war richtig, kennt ihr den Ausdruck Spacke, Dürre? Ja? Und ich dachte, du wirst mal nie eine Freundin kriegen. Und aus dir wird sowieso nichts. Und Gott hat so viel in meinem Leben geschenkt. Ja? Also ihr könnt gespannt sein, was noch kommt. Ja? Als wir am Montag zusammengesessen haben, haben wir darüber nachgedacht, was soll ich predigen? Und ihr habt gesagt, ich soll übers Essen predigen. also nicht über Ochsenbäckchen, die ich das erste Mal in Sosa gegessen habe. Ganz lecker, ja, neben Heinz gesessen, eine gute Gemeinschaft, kann ich mich gut dran erinnern. Und auch nicht über Roulade oder irgend solche Sachen, sondern ihr sagtet Wachteln und Manna, also Geflügel und Brot. Und ich lese uns mal diesen langen Text aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 16. Kapitel, die Verse 1 bis 24. Ein sehr interessanter Text. Vom Elim aus, einer Oase, zogen die Israeliten weiter und kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Es war am 15. Tag im zweiten Monat nach ihrem Auszug aus Ägypten. Hier in der Wüste stellte sich das ganze Volk der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie ärgerten sich. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an den Fleischtöpfen saßen und genügend Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sagte Jahwe zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erfahren, dass Jahwe es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit Jahwes erkennen. Er hat euer Murren gehört. Denn wer sind wir schon, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sagte Mose, er wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt, weil Jahwe euer Murren gehört hat. Denn wer sind wir schon? Euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Dann sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinschaft Israels, kommt her und stellt euch vor Jahwe auf, denn er hat euer Murren gehört. Während Aaron noch zu den Israeliten redete und alle zur Wüste hinschauten, erschien die Herrlichkeit Jahwes in der Wolke. Jahwe sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sagt zu ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin. Gegen Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Israeliten das sahen, sagten sie zueinander, Manu, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose sagt ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Und er befiehlt euch, sammelt davon so viel ihr braucht, vielleicht ein Krug pro Kopf, je nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt. Die Israeliten sammelten es also, der eine mehr, der andere weniger. Als sie es zu Hause mit dem Gefäß abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte zu ihnen, niemand darf bis morgen etwas davon übrig lassen. Einige hörten nicht auf und legten etwas für den nächsten Tag zurück, aber am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Mose war zornig über sie. Morgen für morgen sammelten nun jeder so viel er brauchte. Wenn es heiß wurde, zerschmolz das, was draußen lag. Am sechsten Tag hatten sie doppelt so viel Brot gesammelt, 2 Krüge pro Person. Die Vertreter der Gemeinschaft kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er erwiderte, damit ist genau eingetroffen, was Jahwe gesagt hat. Morgen ist ein Ruhetag, ein Schabbat, der Jahwe geweiht ist. Backt, was ihr backen wollt und kocht, was ihr kochen wollt und bewahrt den Rest für morgen auf. Sie bewahrten es also bis zum nächsten Morgen auf, wie Mose es angeordnet hatte. Tatsächlich, es fing nicht an zu stinken und es waren auch keine Maden darin. In dem Text finden wir einige Verhaltensweisen wieder, die auch heute in unserer Zeit sehr, sehr, sehr üblich sind. Murren. Gibt es ein anderes Wort noch für murren? Macht ihr mal ein bisschen mit. Ich habe so einen langen Text jetzt gelesen. Damit meckern, jawohl. Aufregen. Rumnörgeln, genau. Maulen, ja, oh, herrliche Worte. Ich hätte am liebsten mitschreiben wollen jetzt, was ihr da also. Ja. Wahnsinn. Merkt ihr das auch, dass in unserer Zeit das wirklich ein Thema ist? Also ich kann euch sagen, der Spritzpreis. Und 37% sind die Lebensmittel gestiegen in den letzten 4 Jahren. Also, und die Bahn fährt immer noch nicht pünktlich. Und wir könnten dann auch noch im Privatbereich gehen. Heute hat es geschneit. Es reicht jetzt langsam. Ich habe gehofft, in Sulza liegt ein bisschen mehr Schnee als ein Schneeberg. War nicht. Schade. Versteht ihr, wir könnten ganz viel, so wie die Israeliten damals, meckern, maulen, nörgeln, ja, uns aufregen. Das Volk Gottes macht es. Und auch wir machen es, obwohl wir Gott auf so wunderbare Art und Weise erlebt haben. 1989, 1990, ja, die Landschaften blühen nicht immer ganz so, aber wir haben sehr viel erlebt. Keine Angst, ich gehe jetzt nicht in eine politische Predigt über. Wir haben Gott erlebt. In gewaltiger Art und Weise. Und wenn du dich erinnerst an deine eigene Biografie, an deine eigene Geschichte, wie du Gott erlebt hast. Aber wie schnell fallen wir in dieses Murren? Murren ist in Mode. 7-mal taucht das hier in diesem Text auf. 7-mal wird von dem Murren Israels berichtet. Und es zeigt eine ganz depressive Seite auf, die wir Menschen auch in uns haben. Dass wir ganz schnell das Negative sehen, was alles ist, es gab nicht genug Essen. Ich hätte gern dabei sein. Ich habe so gedacht, ich hätte gern mal Mäuschen gemacht bei euch, wie ihr das so macht mit dem Bibelunterricht. Ja. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen. Depressivität pur. Dieses Selbstmitleid ist eine negative Weltbetrachtung. Die ist heute so modern. Es wird alles schlimmer. Die Welt ist kurz vor ihrem Untergang. Und dann lesen wir noch Bibelstellen und vergessen, dass am Ende unser Herr auf dem Thron sitzt und er den Sieg davon tragen wird. Nicht das Böse, sondern er wird Sieger sein. Das zeigt uns die Bibel. Es ist wie ein glaubenszerstörender Virus, ein egoistisches Rückzugsgefecht, in das wir uns so schnell hineinbegeben. Und morgen ist auch vergangenheitsorientiert. Als wir an den Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten, Vers 3. Einmal ist das gar nicht wahr. Fleisch war in Ägypten eine Rarität. Vor allen Dingen für die Sklaven, die Hebräer. Und ob sie immer satt zu essen hatten, glaube ich auch nicht. Was machen wir? Wir verklären unsere Vergangenheit, um dann in unserer Gegenwart sie negativ zu bewerten. Ich denke, ihr habt eine schöne Kindheit und habt jetzt auch eine schöne Jugend vor euch. Davon gehe ich aus. Das ist so viel Abenteuer. Und Morgende sehen die Zukunft nicht mehr. Sie sehen die Zukunft düster. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht. Das ist alles Mist. Das bringt alles nichts. Damit wir verhungern. Ihr wollt uns umbringen. Negatives Denken. Kriegscremige und mürrische Leute haben keine positive geistliche Schau für die Zukunft. Wir sind Christen. Wir gehören zu diesem Christus, zu diesem Jesus, der König der Welt ist, der Herr der Welt ist, weil Gott diese Welt geschaffen hat und sie ihm gehört. Dürfen wir in eine Zukunft blicken, die eine ganz andere Sicht hat? Vergessen wir das nicht. Wo wir keine Hoffnung für unser Leben, keine Vision für die Gemeinde, für unsere Stadt, für die Welt Gottes haben, sind wir auf dem Weg zum oder schon im Negativbereich. Gott kann aus nichts etwas machen. Ich reise nun viel in unserem Land, in unserem schönen Sachsen herum und besuche Gemeinden und erlebe auch, dass manche Gemeinden eine Transformation erleben, die ganz wenig geworden sind, wenig junge Leute, Überalterung und all diese Themen, die da unsere Gemeinden manchmal bewegen. Und auf einmal gibt es einen Impuls und Gottes Geist macht etwas Neues. Jesus kann Unmögliches möglich machen. Und Mohrende leben nach dem Sündenbockprinzip. Wer ist denn schuld? Klar, Mose und Aaron, die Chefs. Immer die da oben. Der Gemeindeleiter ist schuld. Das ist nicht unser Stil. Aber wir leben so. Die Regierung. Ich möchte diesen Job nicht machen, aber meistens sind es die anderen, nur nicht wir selbst. Aber hier gibt es gar keinen, der schuld ist. Dennoch kommen die Leiter den Frust zu spüren. Murren im Zweifel an der Existenz Gottes. Auch daran, dass er mir Gutes will. Gott will uns nichts Schlechtes. Dafür ist nicht Jesus zu uns gekommen auf diese Welt. Darum ist er nicht ans Kreuz gegangen und hat für uns gelitten, diese Schmerzen. Sondern weil er will, dass wir die Sünde aus unserem Leben rauskriegen. Dass wir nicht mehr Knechte sind. Sondern das sind, wozu er uns geschaffen hat. Seine Geschöpfe. Einzigartig, wunderbar, wertvoll. Du bist etwas Besonderes. Ihr drei seid einzigartig und grandios. Da habe ich lange gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass ich trotz Blattfüßen, roten Haaren, Sommersprossen, einer Brille und abstehenden Segelohren und Klapperdürre, dass ich trotzdem wertvoll bin. Ja, manchmal wünschte ich mir ein bisschen weniger. Aber das im Älterwerden schwer, ich will es euch sagen, Geschwister, ihr kennt das ja auch. Es ist letztlich ein Signal der Unsicherheit. Und das Nicht-Wissen, wer bin ich und was ist das, was Gott mir zubilligt. Zweitens, Murren ist in Mode gekommen, war das Erste. Wo liegt die Ursache des Murrens? Vers 3, wir werden verhungern. Angst. Häufig ist Angst besetzt sein die Ursache. Sie lähmt, sie macht rebellisch. Panik breitet sich aus. Kennt ihr das? Und wir verlieren die Ziele aus den Augen, die Ziele, die Gott mit uns hat. Weil wir vielleicht bei unseren eigenen Zielen scheitern. Auf einmal wird das verheißene Land nicht mehr in den Blick genommen. Was ist denn unsere Zukunft? Ist sie wirklich der Weltuntergang? Oder ist sie nicht die Herrlichkeit bei Gott? Ist sie nicht die Gemeinschaft mit dem, der uns erlöst und errettet hat? Ist es nicht, dass er abwischen wird alle unsere Tränen, dass kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei und kein Tod mehr sein wird? Ist es nicht das? Worauf schauen wir? Und ich glaube, dass wir als Christen gerade in dieser Zeit die Evangeliumsperspektive viel stärker in uns tragen dürfen. Das Ziel vor Augen. Die Errettung der Welt. Auch wenn einiges ablehnen. Wir glauben daran, dass Gott ganz viele Menschen noch rufen wird. Ich glaube an einen Aufbruch, gerade hier in unserer Region im Erzgebirge. Deswegen hat er mich hierher gebracht. Aus dem wunderbaren sachsen-anhaltinischen Gebiet, aus Lutherstadt Wittenberg. Ich glaube, dass wir Dinge sehen werden, die wir noch nicht gesehen haben. Von der Größe und Majestät und Macht Jesu. Das Dritte, die Vergangenheit wird verklärt. Aber die falsche. Nicht die Wunder, nicht der Auszug aus Ägypten, nicht das, was sie da erlebt haben, sondern das, was nicht funktioniert hat. Ja, früher war alles besser. Also in meiner Jugendzeit war alles besser. Jetzt ist ja nur noch alles schlecht. Ja. Da hatte die Jugendgruppe, aus der ich komme, 100 Jugendliche. Könnt ihr euch das vorstellen? 100 Jugendliche kommen zum Jugendgottesdienst Sonntagabend. Wann habt ihr? Ich habe es vorhin gehört, aber ich habe es wieder vergessen. Freitag. Und man muss sich beeilen, sonst hat man nur einen Platz auf dem Fensterbrett gekriegt. Weil es gab nur 80 Stühle. Jetzt sind wir in Schneeberg froh, wenn wir 10 Jugendliche haben. Ja. Versteht ihr? Das Zurückschauen, die Vergangenheit zu verklären, bringt uns überhaupt nicht weiter. Oh, die Gemeinde Sosa, könnt ihr euch erinnern? Vor 50 Jahren. Ja? Da könnt ihr euch noch nicht erinnern. Aber merkt ihr, die Vergangenheit bringt uns nicht weiter. Das hilft uns nicht. Diese Verklärung bringt nichts. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ist ein Bibelwort, was mich mal sehr getroffen hat. Ich vergesse, was dahinter liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Lass uns nach vorne schauen. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die ihr anfassen könnt und ergreifen könnt. Bei euch geht es jetzt richtig ab. Und wenn ihr Gott noch mit reinnimmt, ich sag euch, das knallt und kracht. Und da geht es nicht darum, dass wir Vergangenheit kopieren wollen, sondern dass wir Vergangenheit kapieren wollen. Was ist denn da geschehen? Ich liebe Geschichte. Also Ursache des Mordens in Angst, das Ziel zu verlieren, die Vergangenheit zu verklären und die gegenwärtige Führung, die Gott mir gibt, die lehne ich ab. Gott wird eine Vorschrift gemacht. Nicht gefragt, Gott, was willst du? Sondern ich lege fest, was richtig und was falsch ist. Wie reagiert Gott? Reagiert Gott, indem er seinen Zorn auf sie herabfallen lässt? Wie reagiert Gott hier in diesem Text? Er reagiert so anders. Er übergeht das Morgen nicht. Nicht schwamm drüber, ist schon alles in Ordnung. Es wird schon wieder. Sondern Gott arbeitet auf. Er zeigt klar, wen sich dieses Morgen zuwendet, nämlich ihm selbst. Und erschreckend, hier im Vers 7 wird deutlich, Meckerei gegen geistliche Leiter ist Morgen gegen Gott. Boah, das hätte ich mir als im Dienst wahrscheinlich gar nicht getraut zu sagen. Als Rentner sage ich jetzt solche Sätze. Aber Moment, das heißt nicht, dass Kritik nicht möglich ist und sogar nötig gegenüber Leitung. Aber was ist das für Kritik? Destruktiv oder aufbauend, hilfreich? Das ist alles Mist, wird sowieso nichts. Weil früher war es ja besser. das hilft uns nicht weiter, sondern genau zu schauen und dabei zu beachten, was ist denn meine Sicht der Dinge? Kann die vielleicht auch falsch sein? Gott bezieht diese Rebellion auf sich selbst. Aber er bestraft das Volk nicht. Das ist nicht dieser Gott, der mit dem Zeigefinger erhoben kommt und dann sagt, und jetzt, boah. Gott ist proaktiv. In dreifacher Weise reagiert der Herr drauf. Mir fällt auf, in dem Text wird dem siebenfachen Murren ein 14-maliges Nennen des Namens Jahwe entgegengestellt. Auffällig. Das sind so Kleinigkeiten im Text. Er setzt sich selber in Bezug zu ihrem Murren. Er begegnet ihnen persönlich. Gott wird persönlich. Und das besonders in Jesus. Gott hört dich. Er kriegt mit, was in deinem Herzen losgeht, deine Sehnsüchte, Wünsche, Gedanken. Er weiß um deine Sehnsüchte. Er hört dich und er redet mit dir. Oft mittelbar durch seine Boten, hier Mose und Aaron. Und in seinem Reden gibt er Wegweisung, Führung und Ausweg. Du musst hinhören. Und Gott redet auch heute zu dir durch seinen Heiligen Geist. Das hat er gesagt, sein Wort sagt es uns ganz klar. Finde ich spitze. Und dann gilt es zu reagieren, sich bereit zu halten und tun, was Gott sagt. Und dann, was macht Gott? Er hilft. Er hört nicht nur unsere Stimme, sondern er hört auch das Knochen unseres Magens. Er kriegt es mit. Er ist kein Gott, der uns fern ist, sondern er lässt es regnen vom Himmel. Kein Wasser, sondern abends Vögeln, Wachteln, die abstürzen, weil sie vom Kurs geraten sind und geschwächt sind, sagen die Ausleger. Und morgens Manna, keine explizite Brötchensorte eingeschweißt. Manna oder Manhu heißt übersetzt, was ist das? Die Exegeten sagen, es sei die Ausscheidung von Schildläusen, die Blätter des Eukalyptusbaumes gegessen haben. Eine sämig-süßliche Masse vom Wind verweht in der Nacht, zu kleinen Klümpchen geworden, die man am Morgen auflesen kann. Die Sina-Inomaten kennen das heute noch. Gott setzt etwas ein, der leitet die Wachteln um und bringt den Wind mit diesem ganzen Zeug daher. Was mir auffällt ist, Gottes Hilfe macht aus eurer Wüste kein Schlaraffenland. Das ist existenzielle Versorgung. Das ist nicht so ein Happy End, wo du nur noch die Arme und Hände und Füße stillhalten musst. Du musst schon aufsammeln. Du musst schon zufassen. Gott ist ein Versorger und Durchbringer. Das werdet ihr erleben. Ihr drei und wir alle. Gott bringt uns zu seinem Ziel, wenn wir es ihm gestatten. Dort ist die Botschaft. Manna und Wachteln sichern das Existenzminimum. Das ist nicht die Sahnetorte. So wie Jesus es uns zuspricht, wie wir beten sollen, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir bleiben in der Abhängigkeit von Gott. Gott gibt das Angeld der Hoffnung, das Überlebenszeichen. Und das Volk, die Israeliten, dürfen diese Glaubensprobe bestehen. Und wenn wir Glauben auf Vorrat haben wollen, dann fängt es an zu stinken. Dann funktioniert es nicht. Wenn wir in der Abhängigkeit von Gott bleiben, kommen wir durch. Und dann erleben wir, dass also unser Murren, Meckern, verzagt sein und was nicht alles auf einmal ein Beschenktsein wird. Und wir neue Kraft bekommen, weiterzugehen und zu leben. Und das wünsche ich euch drei und uns allen. Amen.